Das, was wir gestern aufzunehmen versuchten, ist gleichsam das Herzstück der Offenbarung, das Eigentliche, die Gemeinde, ihre Bereitung und ihre Vollendung. Ich weiß, wie unvollkommen das alles ist, was darüber gesagt ist. Ich weiß, dass man da noch lange dabei stehen bleiben möchte. Und je mehr wir es bewegen, umso mehr kann er es erschließen. Mir selbst kommen da eine Menge Gedanken, wo ich meine, das hättest du noch sagen müssen und das hättest du noch sagen müssen. Aber ich bin so froh, dass der Geist da ist und dass der Geist mit jedem geht und dass der Geist auch weiter entfaltet und vertieft und macht, dass das wurzelt. Und dass wir dann öfters noch sagen können, ach so. Zusammenfassend nochmal von gestern her. Vielleicht wird es auch von daher nochmal deutlich, drei Phasen der Hinaufversammlung sind allem voraus die Überwinter, die Erstlinge, am Anfang der antichristlichen Zeit. Das Wort Überwinter ist schon wieder undeutlich. Selbst die vom Vorhof werden dann Überwinter genannt, sie haben überwunden. All die Verführung vom Antichristen her und Drohung, also die Erstlinge. Dann die zweite Phase, die Königsboten, damit das Weib in der Sonne, mit der Sonne begleitet, und die Auserwählten Israels, die an dieser Zeit bereitet. Das ist also eine Formation, so könnte man sagen. In der Mitte der antichristlichen Zeit. Die Entrückung ist etwas Einmaliges, eine Herrlichkeit, die nur sie haben können. Und die anderen haben eine andere Herrlichkeit. Werden auch nicht entrückt, sondern sie steigen hinauf. Es gibt also verschiedene Herrlichkeit, nachdem sie das königliche Zeugnis gegeben haben in dieser letzten Zeit. Und die dritte Phase, der zertretene Vorhof, die Vorhofsgemeinde, dieses Martyrium erlitten haben, indem sie ausgegangen sind aus der Hurenkirche. Deren Seelen sofort nach dem Tod bis vor den Thron hingebracht worden sind. Oh, ist doch ungeheuerlich. Aber deren Vollendung geschieht am Ende der antichristlichen Zeit, da sie ihren neuen Leib empfangen. Und darum bei der Hochzeit nicht mit einbezogen sind. Und sie haben nun auch wieder ihre Herrlichkeit. Wenn man mal so die Erstlinge sehen und auch die anderen, die ihr königliches Zeugnis abgegeben haben. Sie sind Könige und Priester. Und die Vorhofsgemeinde, wenn sie dann, siehe Offenbarung 20, vollendet ist und nun auch ihre Leiber bekommen. Sie sind Mitregenten des Königs. Die einen sind Könige, die anderen sind Mitregenten. Das sind so ganz verschiedene Aussagen. Und alle haben sie ihren Platz und ihre ewige Bestimmung und gehören eben ganz dazu. Und es ist so wunderschön, dass es im Himmel keinen Neid gibt, sondern nur Mitfreude. So, damit wollte ich nur noch mal aufklingen lassen. Das, was uns gestern bewegt hat. Wir sahen ja zuletzt den Vorhof, wie sie da das Lied des Mose anstimmen. Nicht das neue Lied, das Lied des Mose. Gerade noch rausgerettet. Dies Umgucken, da brennt es schon. Aber sie sind raus. Und danach die Zornschalen. Das ist die zweite Hälfte der Regierungszeit des Antichristen. Und nachdem das nochmal so aufgeleuchtet ist, wie die gerade so aus dem gläsernen Meer schon mit Feuer gemengt raus sind, die den Sieg behalten hatten über das Tier. Ja, doch Sieger. Und über sein Bild, denn die haben da nie mitgemacht, da gab es ein klares Nein, vielleicht mit zitterndem Herzen. Was hat es zu sagen? Und über die Zahl seines Namens, die stehen am gläsernen Meer mit ihren Harfen und singen das Lied des Mose. Die folgenden Verse und dann Vers 16 wird uns nun deutlich gemacht. Jetzt kommt die Zeit des Zornes. Immer noch der Zorn Gottes verhalten, aber nun ausgeschütteter Zorn. Wir können das gar nicht vorstellen. Und darum so schrecklich wie nie zuvor. Aber es wird, Gott sei Lob und Dank, auch danach nicht mehr sein. Das Schrecklichste, was je war, heißt das. Man muss das schon mal bedenken. Was der Welt bevorsteht. Wir wollen die paar Verse mal nun lesen. 15,5. Indem wir uns dann wieder wegwenden von den Sängern mit ihrem Lied des Mose und des Lammes. Danach. Wir sind am Ziel. Gott wartet und nicht eher kommt der Zorn. Danach sah ich, da ward aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel. Ach, schön. Guck einer an. Und da heißt es sogar 11,19, das ist wieder eine Entsprechung in dem anderen Zusammenhang nur, aber genau dieselbe Sache jetzt. Das ist, nachdem der Zeugendienst getan ist, die Zeugen sind aufgefahren, haben also zeitlich genau die Stelle wieder. Lobpreis im Himmel. Und da heißt es Vers 19, der Tempel Gottes im Himmel ward aufgetan. Habt ihr wieder die Entsprechung? Der ist nicht zweimal aufgetan worden, nur einmal. Nur in verschiedenen Zusammenhängen wird es aufgezeigt. Und die Lade seines Bundes ward in seinem Tempel gesehen. Das Heiligtum ist, das Allerheiligste ist bereitet, heißt das. Das ist der große Lobpreis. Das Heiligtum und das Allerheiligste. Nun ist es bereitet und sie sind am Ziel. Die Lade, der Ort der Gegenwart, die Schechina, Gott in der Gemeinde. Und die Gemeinde in Gott. In seinem Tempel gesehen, es geschahen Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben, große Hagel. Und was in der Welt geschieht,
Von dort nimmt seinen Ausgang, von dieser Gemeinde, die nun am Ziel ist, durch die nun Gott vom Himmel her in die Welt hineinwirkt.
So als auch 15,9, da ward aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel, der wahre Tempel, nicht mehr Schattenbild. Hier ist er und die Gemeinde ist der Tempel und Gott ist der Tempel. Und es gingen aus dem Tempel die sieben Engel. Ja, nun kommen sie aus dem Tempel Gottes, kommen die. Der Zorn kommt aus dem Tempel Gottes. Das Schrecklichste, was je geschah, von Gott her nimmt seinen Ausgang. Das ist Gottes Bereitungsweg. Es gibt keine andere Möglichkeit. Auch das ist letztlich Liebe Gottes, die Welt rettet. Die zerbricht, um alles neu zu fügen. Niederreißt, um aufzubauen. Alles, weil es von Gott kommt, hat ein positives Vorzeichen. Es gibt überhaupt nichts in unserem Leben, was nicht ein positives Vorzeichen hat, weil alles von Gott seinen Ausgang nimmt. Es ist Gott, der handelt. Und es sind die Geliebten Gottes, die das erkennen dürfen. Das ist ein Vorrecht, das zu erkennen. Aber wenn man es erkannt hat, dann kann man in allem nur immer wieder Gott loben und preisen. Das ist der Ausgang. Epheser 15, sage Dank alle Zeit für alles. Weil wir es in Gottes Hand sehen und nicht in irgendeiner anderen Hand. Nur darum kann man Lob und Dank sagen. Bei Gott ist alles positiv. In unserem Leben ist alles positiv. Was gibt es dann noch zu knurren und zu murren? Wenn wir es tun, dann ist das ein Ausdruck des Unglaubens und der Verunehrung Gottes. Es ist alles positiv, auch das Kleinste wie das Größte. Die Höhen wie die Tiefen. Die lichten Strecken, auch dass Gott sie uns schenkt, wenn sie dran sind, aber auch dann oft erschreckendes Dunkel. Das alles ist positiv. Stunden, wo uns die Gemeinschaft Gottes so bewusst wird und wo Gott uns wie ein Gott ist, der uns verlassen hat. Das ist alles positiv. Es kommt alles von ihm. Das heißt, sag Dank für alles. Preis ihn über allem. Das ist das Vorrecht der Gemeinde. Sie ist da zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das ist unser eigentlicher Auftrag. Gott loben, das ist unser Amt. Wer das erkannt hat, Gott am Werk, der muss huldigen, Danke sagen, ihn ehren. Es ist gar nicht anders denkbar. Auch über diesen Schrecken der Endzeit. Und die Lade Gottes ist sichtbar und der Tempel ist aufgetan. Und von dort her kommen sie, die Engel, die die sieben Plagen haben, angetan mit reiner, heller Leinwand, umgürtet die Brust mit goldenen Gürteln. Fast möchte ich meinen, nach dieser Schilderung, das sind nicht Engel, als diese Schöpfung Gottes, Engel und Erzengel, die beflügelten Wesen, sondern wenn hier die Rede ist von der reinen, hellen Leinwand, das ist eigentlich immer nur gebraucht im Zusammenhang mit denen, die nun herrlich gemacht sind. Also die als Menschen auf dieser Erde lebten, die in denen nun er Christus lebt und durch sie handelt. Auch dieses umgürtet die Brust mit goldenem Gürtel, königlich, priesterlich, so wie er selber. Ein Teilhaben an dem, was der Herr ist, oder ein Handeln des Herrn durch die, die er sich dafür bereitet hat. Das sind Auswirkungen wirklich vom Allerheiligsten her. Das Haupt und die Glieder, Und dann die Lebewesen, eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir wissen, dass der Herr auch durch die Seinen richten wird. Wisst ihr denn nicht, dass ihr die Gemeinde, dass ihr die Menschen richten werdet und auch die Engel? Was er tut, das ist ja das Geheimnis des Leibes. Er wird es hinfort in Ewigkeit nur handeln durch die, die der Vater ihm als Leib gegeben hat. Das ist er und sie alle miteinander, wie viele das wohl sein wegen euch, eine Schar. Alle erfüllt von der Herrlichkeit Christi. Er und sie miteinander, sie sind der Mensch, der wahre Mensch. Er mit ihnen ist der Mensch. Er wird hinfort nie mehr handeln ohne sie. Ob das Schöpfungshandlungen sind oder ob das Gericht ist, er wird es durch sie vollziehen. Und so auch das Zorn Gottes wirksam wird. Er handelt hinfort durch die, die der Vater ihm gab. Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel ward voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes. Und von seiner Kraft. Niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Höchste Kraft und Macht und Herrlichkeitsoffenbarung Gottes. Vergessen wir doch nicht, es ist die Zeit, von der es heißt, die Hochzeit des Lammes. Und niemand konnte in den Tempel gehen. Da sind sie, die Auserwählten Gottes, die mit ihm hineingenommen sind in diese Herrlichkeit. Das ist so etwas ganz Besonderes und Ungeheuerliches. Das ist das Ziel der Erlösung. Das ist das, was Gott gemeint hat, als er Menschen erschaffen hat zu seinem Bilde. Das ist das Einswerden Gott und Menschen. Hier ist das Wirklichkeit. Und das ist atemberaubend. Und wer nicht dazu berufen ist und erwählt ist und bereitet ist, könnte nicht daran teilhaben. Niemand kann in den Tempel. Erfüllt von Herrlichkeit Gottes. Es ist alles durchdrungen, so wie, eigentlich ein seltsames Bild, so wie Rauch in jeden Winkel hineingeht. So ist jeder Winkel erfüllt mit ihm selber, der Herrlichkeit Gottes. All den Erlösten auch. Herrlichkeit Gottes und Kraft und Auswirkungen wiederum vom Himmel her bis in die Welt hinein. Aber da ist es Zorn. Die Welt muss an dieser Herrlichkeit und Kraft Gottes zerbrechen. Immer? Dies beides. Und nun lesen wir doch auch mal dieses Kapitel. Gut. Wenn wir es nochmal gelesen haben, ist es schon wichtig. Es ist doch Bibel und das ist die Kehrseite dieser Herrlichkeit, die sich als Zorn auswirkt an denen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Aber auch das ist eine Wirksamkeit der Herrlichkeit Gottes, was da geschieht in Offenbarung 16. Es ist Herrlichkeit Gottes, die in die Welt hineinwirkt. Ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel. Das kommt alles vom Tempel her. Und von dem, was dort geschieht. Die sprach zu den sieben Engeln, geht hin Gießet aus die 7 Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es ward ein böses und arges Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten. Na klar, die sind doch noch da. Und die sein Bild anbeteten, da geschieht's doch. Der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer. Ist das wieder Gegenüberstellung? Erde, Meer, fängt es in Israel an? Und weitet sich aus über die Völker? Das ist ja alles so, wie wir es auch immer erleben. An einer Stelle bricht es auf und setzt sich fort. An anderen Stellen. Und es war Blut wie eines Toten. Schrecklich. Zersetzung, Verwesung heißt das. Alle lebendigen Wesen im Meer starben. Übertragt das aufs Geistliche. Das ist wie ein Zersetzungs- und Verwesungsprozess, lebendig tot, möchten wir sagen. Diese Welt ohne Gott. Es ist ein inneres Sterben. Bedenkt doch, der Tempel Gottes ist abgebrochen. In der Welt. Die Gemeinde hinweggenommen. Aus der Welt. Was die Gemeinde an Aufhaltendem bedeutet hat. Und nichts kann mehr aufhalten. Diese Fäulnis für uns kaum vorstellbar. Was das bedeuten muss. Der dritte Engel goss seine Schale in die Wasserströme, die uns ja schon begegnet sind, und die Brunnen. Und es ward Blut. Es ist alles, aber auch alles verseucht, was nur an, wovon nur die Welt sich nährt. Ich hörte den Engel der Wasser sagen, den Engel der Wasser. Das ist nicht lebendiges Wasser, das ist das andere. Da ist auch kein gutes Wort mehr drin, das ist nicht ein Wort Wahrheit. Es ist letztlich alles Lüge und Betrug. Ein Stück wissen wir das. Darum kann man so schwer eine Zeitung lesen. Weil das alles Geisterlüge ist. Und Betrügerei und Täuschung und Irreführung und Schwarz-Weiß-Malerei und Verzerrung, Karikatur. Da wird es ein kleines bisschen nur deutlich. Aber das ohne, dass noch Lichtkräfte da sind. Und wo Licht ist, kann die Finsternis sich nicht entfalten. Wird immer zurückgehalten, aber nimmt das Licht weg. Dann ist es eben Nacht. Und das ist Nachtgetier. Ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du, der du bist, der du warst, du Heiliger, dass du solch Urteil gesprochen hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind's wert. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Das ist mir erst die Tage, als ich nun wieder mal die Offenbarung las, aufgegangen. Das ist bis dahin noch gar nicht bewusst geworden. Ich hörte den Altar sagen, das fünfte Siegel, die Seelen unter dem Altar, wisst ihr noch, wie die vor Ungeduld bald geplatzt sind? Wie lange denn noch? Man wirst ihn richten, man wirst ihn rächen. Die rühren sich jetzt auch. Ihre Zeit ist noch nicht gekommen. Noch nicht ist die Stunde der Vollendung des Vorhofs. Aber es klingt auch ganz anders. Es ist nicht mehr dieser Geist der Rebellion. Merkt er das? Es ist nicht irgendeine Schadenfreude. Ich würde es noch kommen. Siehst du, ihr habt es verdient. Es klingt ganz anders. Ja, Herr. Schon dieses Ja, Herr. Allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. An denen ist auch was passiert. Es reift alles zur Ernte hin, auch jenseits. Es ist nicht zu sagen, was damit angerichtet wird. Dass wir diese Lüge lehren, sterben aus. Da muss ich schon sagen, wollen wir mitdanken, dass den Katholiken wenigstens was anderes gesagt wird, von einem Purgatorium, und dass die Reinigungsprozesse weitergehen, überhaupt die Wege der Liebe Gottes weitergehen, und dass es wahr ist, wenn der Herr Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, wenn er auch stirbt. Der wird leben, ob er gleich stirbt. Wenn er lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Vielleicht lässt er da sogar das Letzte noch mit aufklingen. Auch das gibt es nimmer mehr. Ob er gleich und dann nimmer mehr. Und dass wir am Ende einen entvölkerten Himmel haben. Wie sollen die Leute sich nach dem Himmel sehnen, wenn da nichts drin ist? Nicht mal Engel. Und die Bibel, die uns doch immer wieder mal ein bisschen, bloß ein kleines bisschen, hinter den Vorhang gucken lässt. Aber es steht viel, viel, viel mehr in der Bibel über das Jenseits. Im notvollen Sinn und auch die Wege der Liebe Gottes, als man ahnt, auch Altes Testament. Eine Fülle, steht ganz viel. Aber alles ist Zeugnis und sie leben. Manchmal so dürftig, dass es kaum noch Leben ist. Aber sie existieren. Und der reiche Mann und der arme Lazarus, das ist kein Gleichnis, wie fälschlicherweise gesagt wird. Kein Wort davon, er erzählt ihnen ein Gleichnis. Das ist Blick hinter die Kulissen. Gesichter aus der anderen Welt, so heißt es bei Sadhu Sundar Singh. Sollte Jesus denn weniger gewesen sein als solch ein Seher. Das ist einfach eine Mitteilung dessen, was geschehen ist und wo es handgreiflichst wird. Und sie existieren. Das ist ein ganz bewusstes Leben, dass wir da ja recht klar sind in einer Zeit, wo das alles verfälscht wird. Recht klar sagen. Aber hier, das sind auch Zeugnisse der Altar. Und die unter dem Altar aufgehoben waren und die dann ihr weißes Kleid bekommen haben. Und denen gesagt hat, nun Mutter, wollen die ganze Menge lernen, dass er nach oben hin zur Ruhe kommt. Aber man hat den Eindruck, die sind zur Ruhe gekommen in der Zeit. Ja. Ja, sagen sie. Herr. Sie sagen ja, sie sagen jetzt Herr. Was sind das für Schritte, die da gegangen sind? Sie sagen allmächtiger Gott. Und dann sagen sie deine Gerichte. Sie sehen das Handeln Gottes auch in dem, was da sich vollzieht in dieser Welt. Sie sind wahrhaftig, sie sind gerecht. Ja, das klingt ganz anders, wenn man das mal vergleicht. Ich habe mich mächtig gefreut, wie ich das entdeckte, dass der Altar ja noch einmal mit vorkommt. Und der vierte Engel goss aus seine Schale in die Sonne und ward ihr gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Die Menschen werden versenkt von großer Hitze, lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen und taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Die ganze Verstockung muss offenbar werden. Die Tiefe des Falles muss sichtbar werden, damit auch die Tiefe und Weite und die Ausmaße der Liebe Gottes sichtbar werden, der nicht aufhört zu lieben und der bei all dem dabei bleibt, gerettete Welt, erneuerte Welt. Der fünfte Engel goss aus seiner Schale auf den Thron des Tieres. Betrifft's ihn? Sein Reich ward verfinstert. Verfinstert. Und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen. Und lästerten Gott im Himmel um ihre Schmerzen und ihre schweren Willen und taten nicht Buße für ihre Werke. Man fragt sich manchmal, ist das noch Bild oder ist das die Wirklichkeit so, wie sie sein wird? Der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, damit bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne. Und das ist ja wohl nun ein ganz wichtiger Vers aus dieser Zeit des Zornes. Und das ist nun wieder so auf alle Fälle ganz Bild, dass der große Wasserstrom Euphrat vertrocknet. Der wird ganz gewiss nicht vertrocknet, damit soll gesagt sein, die Grenze, die natürliche Grenze, die in diesem Strom gegeben ist, zum Osten hin und fernen Osten, ist hinweggetan. Und das heißt, und jetzt ist die große Stunde, wo die Könige vom Aufgang der Sonne, die Mächte aus dem Osten, dem fernen Osten, diese Völker, diese Menschenwalze heranwalzt. Und schon lang steckt das in den Gliedern im Abendland die gelbe Gefahr. Und wenn man so die Dinge gesehen hat durch die letzten Jahre und Jahrzehnte und die ganze Entwicklung, es war schon immer klar, dass dieser Kommunismus geschlagen, zerschlagen wird. Und es war dann immer so ein Fragen, und wie kommt es denn, dass dann
dass dann die Walze vom Osten dennoch kommt. Und wenn man dann erlebt hat, jetzt von dem Säen dessen, was die Bibel aufzeigt und das, was man ja noch vor Jahrzehnten gar nicht möglich gehalten hatte, dass dieses kommunistische Machtreich, dieser Block, ein Drittel auseinanderbricht. Und Peking gegen Moskau und Moskau gegen Peking. Wer hätte das je ahnen können? Aber wie das geschah, da haben wir gesagt, oh Herr, dein Wort. Jetzt wissen wir es, wie der eine Teil dieses Blockes zerschlagen ist. Die vier Engel am großen Wasserstrom Euphrat. Da war der eine Block dran, der vom Norden. Und jetzt kommen die vom Osten. Jetzt China, die Stunde Chinas. Und Japan und Indien. Das sind ja Dinge, die heute, die liegen ja alle in der Luft. Da braucht man ja nichts mehr zu sagen. Die Probleme, die da liegen, das ist eine Raumfrage, diese Massen von Menschen. Und auch wenn sie jetzt auf einmal Abkommen treffen mit kapitalistischen Staaten, doch nicht, damit ihnen geholfen wird, damit sie das endlich verwirklichen können, was in ihrem Programm ist, und dabei bleiben sie. Die Vernichtung der Welt, möchten wir sagen, zu ihren Gunsten. Das sind ja die Dinge. Auf der einen Seite jetzt das Römische Reich mit dem Tier. Das ist der eine Machtblock, der nun geworden ist, der vom Norden ist hinweg. Und nun die Auseinandersetzung dieser Machtblöcke. Der ferne Osten und das Tier, das geeinte Europa. Die Zehen, die wie Könige sind, dem Tier alle Macht zur Verfügung stellen. Um diese Auseinandersetzung geht es und die Walzen heran. Was mag das in sich schließen an Grauen und Entsetzen? Und dann, ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres, aus dem Munde des falschen Propheten, die ganze satanische Trinität. Drei unreine Geister gehen gleich Fröschen. Ist ja auch seltsam. Die Bilder sind die gleichen und bleiben die gleichen. Und wie oft, wenn es darum ging, in Geisteroffenbarung oder Unterscheidung und wenn innere Zustände sichtbar werden in Menschen, und wenn es durch große Belastungen, durch Zauberei geht, immer wieder zeigt der Herr den Frosch, manchmal ein großer Frosch, und da weiß man, oh, da liegen schwere Belastungen vom Okkulten her vor. Es sind immer noch die gleichen Bilder, das hat sich nie geändert. Es gibt auch andere Bilder noch, um deutlich zu machen, was für Geist von unten begegnen uns ja dann auch. Vögel, die immer wieder in Erscheinung treten, Dämonen als Vögel. Man braucht bloß mal zu denken an den Matthias Grünwald und den Isenheimer Altar, dieses Antoniusbild, große Geborgenheit und Frieden Gottes, aber guckt euch mal die Hölle um ihn her an. So dürfen wir ruhen in Gott, und wenn die Hölle uns umgibt, versenkt in Gott. Aber diese Scheusale, ich bin überzeugt, der Mann hat gesehen, das ist nicht erdacht. Der hat Blicke getan, dieser Matthias Grünwald, Blicke in diese Welt der Finsternis. So ist das, so stellt sie sich immer wieder unseren Augen dar. Mensch, Tier in dieser Vermengung, Vogelkopf und Menschenleib. Und also diese satanische Welt, die alles durcheinander bringt, die ganze Schöpfung Gottes durcheinander bringt. Es ist ja dort Diabolos am Werk, der Diabolos, der alles durcheinander bringt. Das sind Bilder, aber hier, wenn die schwarze Magie uns gezeigt wird, immer Frösche. Und wie hier alle Kunst der Magie angewandt ist, diese satanische Trinität, wieder das, was hier kommt. Teufelsgeister, die tun Zeichen, gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Streit auf jenen großen Tag Gottes Allmächtigen. Hier steht übrigens ein Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb. Da habe ich mich oft und lange drüber gewundert. Ich hoffe, ihr wundert euch auch. Selig, der da wacht und bewahrt seine Kleider, dass er nicht nackt wandle und man nicht seine Blöße sähe. Wenn wir vom Bild der Ernte es mal sagen wollen, vorhin sagte ich mal drei Phasen der Hinaufversammlung, Überbinder, Königsboden, Weib, der Vorhof, Anfang der antichristlichen Zeit, Mitte und Ende. Wenn wir es nochmal von der Ernte her sagen, die Erstlingsgabe, Gott dargebracht. Die große Ernte danach. Das Martyrium, das ja eine Sache ist, die sich vollzieht im Reich. Also die auch lokalisiert ist im tiefsten. Die ganze Welt antichristlich, aber das, was da geschieht, dieses Gericht, das vollzieht sich im Reich. In diesem einstmals Ruhm, dem Haupt, was wieder lebendig ist, das eine tödliche Wunde hatte. Und dort wird ausgerottet, aber wirklich ausgerottet. Das Gericht über die Hure, das nächste Kapitel, was wir uns ja auch nochmal vornehmen müssen. Und da lesen wir, wie dann viele von Ferne sind, die weh, weh, die dazugehören, die das mitbetrifft. Und wir lesen auch, wie dieses Gericht geschieht. Und dann sind solche da, wie die auffahren, aufsteigen. Das große Erdbeben, die ganze tiefe Erschütterung. In 11, Vers 13, da wird dieser Abschnitt des Zeugnisses und wie sie hinaufversammelt werden, abgeschlossen mit dem zu derselben Stunde ein großes Erdbeben. Das heißt, hier ist die Zeit, wo der Zorn losbricht. Alles erschüttert. Der zehnte Teil der Stadt, ist das wieder eine prophetische Redeweise. Das, was da geschieht, das Gericht an der Hure vollzieht sich dort in diesen Bund der Zehn. Das sind alles oft solche Hinweise, ganz schlichte. Und 7000 Menschen wurden getötet. Wir reden von dem Gericht über die Hure, das kann ich jetzt liegen lassen. Aber es heißt an der Stelle, die anderen erschraken und gaben Ehre dem Gott des Himmels. Hier ist nochmal wie ein Aufleuchten über dem, was da geschieht, ein Erschrecken. Und da sind welche, die Gott die Ehre geben. Schaut euch um in der weiten Welt. Und ich möchte, wenn ich es vom Bild der Ernte rede, so sagen, die Erstlingsgabe am Anfang, die große Ernte, die sich anschließt. Und selbst die Nachlese gibt es dann noch. Auch noch die Nachlese. Das sind alles biblische Tatsachen. Zur Ernte gehört die Erstlingsgabe, dann das, was geerntet wird. Und dann die Nachlese, die immer wieder eine große Bedeutung hat. Und man müsste sagen, ehe das Letzte geschieht, was jetzt berichtet wird, nämlich Harmagedon, da kommt er als der Dieb. Selig, der wacht und seine Kleider bewahrt, dass er nicht nackt ist, also ohne die Deckung vom Opfer Jesu her, und man nicht seine Blöße sähe. Auch die Letzten werden rausgenommen, herausgesammelt, was noch an Nachlese da ist, was noch nachgereift ist auch. Es wird nicht einer übersehen.
Aber dann heißt es, er hat sie versammelt. Nun kommen diese Völkermassen an einen Ort, der da heißt auf Hebräisch Harmagedon, der Berg von Megiddo. Und es wurden Blitze und Stimmen und Donner. Und war da ein großes Erdbeben. Denkt immer wieder an die Erschütterung, wo nichts mehr ist. Wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind. Solch Erdbeben, so groß. Und wir denken nicht jetzt an ein normales Erdbeben, so sehr diese Dinge ins Endzeitliche hineingehören. Das Schrecklichste, was unter Völkern sich vollziehen kann. Und ein Erzittern, wie es wohl auch nie zuvor gewesen ist. Und solche Mengen von Menschen, wie man sie sich nie hat vorstellen können. Was da anwalzt, rollt. Und das ja alles mit den Möglichkeiten eines modernen Krieges. Das dürfen wir dabei nie vergessen. Wenn der Herr nicht eingriffe und eben da hinein käme, die Zeit verkürzte, würde keiner errettet. Es würde kein Mensch errettet. Kein Mensch. Die Erde ginge zugrunde. Aber um seiner Auserwählten willen, Israel ist noch auf dieser Welt. Um seiner Auserwählten willen kommt der Herr. Der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft. Luft. Ganze Luftraum. Eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron sprach: Es ist geschehen. Es wurden Blitze, Stimmen, Donner. Die Stimmen spielen eine große Rolle. Blitz und Donner. Ein großes Erdbeben, wie es nie gewesen ist. Und aus der großen Stadt, jetzt ist die Rede von der Hure, wurden drei Teile. Ich habe mich gefragt, was sind denn das für drei Teile? Das ist einmal die Hurenkirche im Römischen Reich, und wir lesen von der Hurenkirche in diesem Stadenbund, im nächsten Kapitel, da ist eine Stunde X, wo sie in einer Stunde vernichtet wird, nachdem sie zuvor das Tier geritten hat, die Zügel in der Hand gehabt hat. Die Kirche hat ihren höchsten Glanz in Anführungsstrichen entfaltet. Und dann die Stunde X, die festgelegen hat, wo auch 7000 erwähnt werden, das ist der Vers, den wir vorhin hatten. Würdenträger. Liquidiert. Das ist Römisches Reich. In den übrigen Nationen kann man nur sagen, die Zeit der Kirche ist zu Ende, aber die stehen da und jammern, weh, 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 wir lesen es dann im nächsten Kapitel. Und dann bleibt immer noch die Hure in Israel. Denn noch ist Israel Hure. Und was Leben empfing in Jesus, ist zur Gemeinde mit hinzugetan. Auch da ist Hurenwesen. Natürlich. Wirklich, in dieser Dreigliederung muss man das schon sehen.
Und wie der Herr für jeden auch da seinen besonderen Gerichts- oder Bereitungsweg hat. Und immer wieder müssen wir sagen, das Eigentlichste, Schrecklichste, Größte und Schwerste kommt über Europa. Aber es war auch immer das christliche Abendland. Man darf sagen, was für Segnungen sind ausgegangen, aber man muss auch sagen, wie ist der Herr verunehrt worden? Ist nicht so? Mittelalter, Segen der Reformation, und was ist draus geworden? Muss man auch wieder fragen. Bis hin zu den Gräueln der modernistischen Theologie. Lästerung Gottes und des Lammes sind das. Lästerungen, kirchlich geduldet und nicht bloß geduldet. Am härtesten ist dieses Gericht wirklich in diesem Europa. Ist ganz verständlich. Die Länder, die so lange überhaupt haben warten müssen auf die Botschaft und sie nicht gekriegt haben, denen wir das Brot vorenthalten haben. Und wo die Kirche zu einer Machtkirche geworden ist und nicht zu einer Jesuskirche und dienenden Kirche. Ist ja alles klar. Aber auch Israel, was hat Israel empfangen? Und das erlebt jetzt auch das Zeugnis der Zeugen in Israel und dass aus Israel hinweggenommen worden sind, eine ganze Zahl. Sie wissen von der Entrückung und auch von dem allen. Sind doch gewaltige Vorgänge. Sind doch gewaltige Vorgänge. Und das Volk hat sich nicht umgewendet. Und dann sorgt der Herr dafür, dass der Götzendienst aufhört. Durch die Gräuel der Verwüstung, die Opfer schon zur halben Zeit zu Ende sind. Aber was dann über Israel ergeht, und es ist ja doch wahr, wenn wir das lesen, Sacharja 13, 8. Und 9, nur damit wir es wissen, wo es steht. Entschuldigt, wenn ich das so extra sage. Wir erwähnten es schon ein paar Mal. Es soll geschehen in dem ganzen Lande, Israel in der Endzeit hier. Vers 12 ist das Kapitel, wo vom Taumelbecher und Laststein die Rede war. Vers 13 wird geredet, zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Das ist auch die Zeit der Boten, die dann kommt, des Zeugnisses. Da ist die Quelle. Jeder kann es ergreifen. Aber dann heißt es nochmal, Vers 8, es soll geschehen im ganzen Land, spricht der Herr, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen. Und nur der dritte Teil soll drin übrig bleiben. Ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutet und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen Namen anrufen und ich will sie erhören. Ich will sagen, es ist mein Volk. Und sie werden sagen, Herr, mein Gott. Das sind ganz klare Worte. Und die deutlich machen, wir sind ganz dicht an den Dingen dran. Taumelbecher, Laststein. Und dann wird sein die Zeit der Zeugen. Ein offener Quell und Born wieder alles sind. Das ist ein großes Angebot. Und dann sind es nur bestimmte, die es annehmen und die der Herr hinwegnimmt, die es wert sind. Die anderen nicht. Aber was dann über Israel kommt, zwei Drittel, das übersteigt alles, was je da gewesen ist, auch die 6 Millionen. Das übersteigt alles. Das wird schrecklich sein. Und da sehen wir nun auch den anwalzenden Koloss vom fernen Osten. Das alles
kommt zur Perfektion in der Ebene von Megiddo. Und das ist noch schrecklicher als was geschehen ist, als der vom äußersten Norden kam, der auf den Bergen Israels gefallen ist. Also wie sich das verdichtet, das muss man alles auch sehen. Wir dürfen nicht so eine unnüchterne Israel-Liebe demonstrieren wollen. Und immer wissen, und noch huldigen sie nicht ihrem König. Und freuen uns über all, in denen es aufgebrochen ist. Aber welch eine Tiefe der Verstockung, dass der Herr nun noch einmal so über dieses Volk kommen muss. Zwei Drittel. Und dann bleibt das eine Drittel in Feuer geläutert, die ihn anrufen und schreien, sagen, du bist unser Gott. Und wo sagst du, du bist mein Volk? Und da kommt er. Dann kommt er hinein in dieses Ha-Magedon. Dann kommt er da hinein. Das ist die Stunde, wo der Herr in Herrlichkeit kommt, vom Himmel her sichtbar. Er und seine Gemeinde, ihr dürft die nie mehr voneinander trennen. Das könnt ihr nicht. Jetzt schon ist es so, Jesus und seine Gemeinde. Die sind unlöslich verbunden. Wenn ihr Christus sagt, sagt er Jesus und die Gemeinde. Dann sagt er immer Haupt und Glieder. Viele vergessen das ganz, sie sehen immer nur ein Gegenüber. Oder nein, das ist nicht wahr. Der Leib, das Geheimnis des Leibes ist es. Das Geheimnis ist groß. Ich sage Christus und die Gemeinde. Und vorher hat er von der Ehe geredet, Mann und Frau. Und wollte damit nur sagen, das ist wie ein Bild nur. Das ist, auch da will das gelebt sein, Herrschaft und Unterordnung. Christus und Gemeinde. Ja, der Herr, der sich bedient der vielen, die ihm ganz verfügbar sind, die Hand ist ihm verfügbar, der kleine Finger und die erste Kuppe auch. Und die Füße sind es auch und der Mund auch und die Augen auch, alles ist verfügbar. Er bedient sich des. Das ist Gemeinde, das ist Leib. Ihm zur Verfügung steht. Das Geheimnis Leib, das müsste uns tief ins Herz eindringen. Ich möchte manchmal hinaus heulen, wenn ich sehe, dass das nicht drin ist. Dass man am Ende das nur wie ein schönes Bild sieht und nicht als eine Realität. Die Gemeinde ist Leib, ist nicht wie ein Leib. Nein, sie ist sein Leib, ein Organismus, dass der Herr der Herrlichkeit, der König aller Könige und Herr aller Herren sich bedient. Und wenn er kommt in seiner Herrlichkeit, dann kommt er mit der Gemeinde. Das ist so klar wie nur was. Die sind dabei. Am zuvor dieses Gericht hier, war schon ein Stück von weggenommen. Der große Stadt wurden drei Teile, die Städte dahin fielen. Babylon, der großen Wart gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch. Mit dem Wein seines grimmigen Zorns alle Inseln, Berge entflohen, nicht mehr gefunden. Alle Macht der Menschen dahin. Alles dahin vor dem Herrn. Hagel wie Zentner. Die Menschen lästern Plage. Die Plage ist groß. Und dann wird nur noch wieder herausgenommen, gesondert die Hure. Ich würde mir nochmal zu sehen haben, ihr merkt, es ist immer so stückweise zusammengestückelt, je nachdem, was unter die Lupe kommen soll. Hier unterbricht nun zunächst mal der Bericht und dann erstmal die Hure noch uns genau angucken, was ist denn da eigentlich los und was passiert denn da. Das ist dann Kapitel 17 und Kapitel 18 und dann Kapitel 19, wo es heißt, die Hochzeit im Himmel und dann der kommende Herr. Und der eben hineinkommt in dieses Armageddon, da hineinkommt er. Ja. vielleicht so viel über den Zorn. Und all das war positiv. Gott bereitet die neue Welt. Können wir über dieses Kapitel ruhig drüber schreiben. Und wenn er die neue Welt bereiten will, dann muss die alte Welt vergehen. Und dann lernen wir es aber auch noch mal kennen, wie sie wirklich ist. Voller Lästerung. Das Fleisch ist Feindschaft wider Gott. Ich kann mich nur immer wundern, dass der Herr solche Leute nimmt. Und wenn ich den Weg ansehe, Jesus nach, was ich von mir sagen kann, ist bloß Feindschaft wider Gott. Wie gut, dass der Vater dem Sohn Macht über alles Fleisch gegeben hat. Schön, wir huldigen ihn, der die Macht übt, heißt Jesus. Feindschaft wider Gott, lauter Ohnmacht, seinen Willen zu tun. Wie gut, dass es um eine Königsherrschaft Jesu geht. Die fängt in uns an und in der Gemeinde, dort will sie aufgerichtet werden. Und dann geht sie weiter in die Welt hinein. Jetzt machen wir eine Pause.